Vom Heft Nummer 10, Familie, heute die Lektion Nummer 12, Ehebruch und Scheidung. Lesen wir zusammen diesen Vers. Wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Sprüche 6, 32. Ja, beim Thema Familie hatten wir ganz tolle, wichtige Themen und auch heute ist auch ein wichtiger Thema, aber vielleicht nicht so toll, aber umso wichtiger. Ehebruch und Scheidung, ja, müssen wir auch nachdenken, weil ja heute wir auch nachdenken werden, wie können wir das verhindern. Ne? Wie sieht die Bibel das? Was sagt uns die Bibel? Ja, wir alle wissen, dass Gott das nicht mag, Ehebruch, und deswegen lasst uns das mal studieren, damit wir ein Bild von diesem Thema bekommen und hoffentlich haben wir nie dieses Problem, aber sicher werden wir Kontakt haben mit Menschen, die dieses Problem haben. Ja, ich sage es einfach so, weil heutzutage ist es so normal. Untreue und Ehebruch. Das erste Thema, Untreue. Das heißt, welche ist die Beziehung zwischen Untreue und Ehebruch? Aber ja klar, Untreue und Ehebruch scheint quasi dasselbe zu sein. Wenn man das Wort Untreue hört, denkt man vielleicht an Ehebruch. Oder wenn man das Wort Ehebruch hört, denkt man vielleicht am Wort Untreue. Aber da gibt es schon einen feinen Unterschied, weil Untreue, das heißt, wann fängt Untreue an, wann fängt Ehebruch an? Ehebruch geschieht, nur ganz konkret. Wenn zwei Menschen, ein Mann, eine Frau, etwas ganz Konkretes machen. Aber Untreue geschieht, fängt an in den Gedanken. Das ist der Unterschied, Untreue. Untreue in Gedanken, das ist der Punkt. Zuerst sind es nur ein paar Gedanken. Das heißt, jemand kann sich präsentieren als treu. Ja, ich habe meine Frau noch nie betrogen, ich war noch nie im Bett mit einer anderen Frau oder so. Aber wie sieht es aus mit den Gedanken? Das ist wichtig. Das ist wichtig ja in diesem Bezug, weil viele, die jetzt Ehebruch machen, die denken, wieso konnte das passieren? Klar, irgendwo hat es angefangen im Voraus, in den Gedanken. Matthäus 5, 28. Lies mal bitte, Andreas.
Ja. Mhm. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Matthäus 5, 28.
Ja. Sehr bekannter Text. Sehr bekannter Text. Das dürfen wir auch nicht falsch verstehen, was Jesus hier meint. Er meint nicht, dass wenn man eine Versuchung hat, dass man schon gesündigt hat. Weil es steht öfter in der Bibel, jeder wird gerichtet werden nach seinen Werken. Jeder wird gerichtet nach das, was er getan hat, nicht nach dem, was er gedacht hat. Und deswegen ist es hier eine Lehre Jesus, die uns sagt, wir sollen das nicht denken. Ja, warum? Weil dann verschmutzt man unsere Seele. Wenn man Ehebruch Gedanken hat, verschmutzt man unsere Seele. Und beschmutzen wir unsere Beziehung zu Gott. Und das ist ganz schlimm. Deswegen sollen wir nicht denken, Ehebruch Gedanken ist keine Sünde, deswegen darf ich die haben. Nein, Jesus hat gesagt, das müssen wir vermeiden, um Ehebruch zu vermeiden. Weil das Ehebruch passiert nicht so, aus heiterem Himmel, aus Willkür oder plötzlich, das ist passiert, wieso, weiß ich nicht. Nein, da ist immer eine Geschichte dahinter. Deswegen die Gedanken, da fängt es an, die Treue. Das heißt, wenn man in Gedanken, wenn ein Ehemann oder eine Ehefrau in Gedanken anfängt, untreu zu werden, das heißt, eine andere Frau, einen anderen Mann zu begehren oder nicht mehr den Ehemann, die Ehefrau zu lieben, beziehungsweise. Ein Beispiel haben wir in David. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. 1. Samuel 13, Vers 14. Da steht es schwarz auf weiß. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er hat nicht genügend gegen die Versuchung gewacht. 2. Samuel Kapitel 11. Die Geschichte kennen wir alle, dass David ihr Blut gemacht hat. Ja, warum sage ich so ein bisschen sarkastisch, ne? Alle kennen diese Geschichte. Ja, weil das Böse kennen alle, verstehst du, ne? Wenn jemand etwas falsch gemacht hat, verbreitet es sich schnell. Wenn jemand etwas Gutes gemacht hat, ne, dann dauert es lange, bis viele das weiß, wissen, ne? Deswegen so ein bisschen Sarkasmus und Ironie, ne? Alle wissen, dass David die Ehe gebrochen hat. Warum? Weil er nicht gewacht hat, weil er unaufmerksam war. Und das war sehr schlimm, ne? Und es gibt Leute, die denken, ja, David hat ihn gut gemacht, hat das gemacht, und er war trotzdem ein großer Mann Gottes, deswegen darf ich das auch machen, ne? Das ist ein ganz, ganz falscher Gedanke, weil es ist zuerst mal spielen mit dem Feuer, spielen mit dem Tod, mit dem geistlichen Tod, spielen mit dem Satan, und David hat, ich sag so, ein Teil vom Segen Gottes wurde ihm entzogen durch diesen Ehebruch. Trotz die Tatsache, dass er das bereut hat, dass er um Vergebung gebetet hat und Gott hat ihn vergeben, trotzdem hat er ganz, ganz schwere Folgen getragen. Ich sage es mal so in meine Worte, dass der Segen Gottes teilweise zurückgezogen wurde. Weil man schaut, was ist in seiner Familie passiert. Einer seiner Söhne hat einer ihrer Töchter von David, ne, vergewaltigt, und einer seiner Söhne hat sich aufgelehnt gegen ihn, und viele, viele schlimme Sachen sind geschehen, die man gar nicht erzählen darf, wenn Kinder dabei sind. Ne? Was jetzt nicht der Fall ist, aber okay. Das heißt, das hatte ganz schlimme Folgen. Wie widersteht man die Versuchung? Okay, das Thema Versuchung hatten wir schon im Heft Nummer 4, ne? Versuchung, aber jetzt so ein bisschen erinnern. Fliehe von Versuchungen, 1. Thessalonicher 4, 3, aber auch Epheser 6, 11. Ich sage jetzt, lies mal bitte hier Epheser 6, 11.
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Epheser 6, 11.
Fliehen von Versuchungen. Wenn man die Versuchung sieht, an der Ecke, ne, der Straße, umdrehen und zur anderen Seite laufen, in die andere Richtung laufen. Das ist ja ganz konkret, ne? Ganz konkret. Wenn man in Situationen ist, wo man merkt, dass diese Situationen uns angreifen, seelisch angreifen. Das heißt, wo böse Gedanken, ne, gefördert werden durch eine bestimmte Situation, müssen wir umgehen, umdrehen, in eine andere Richtung gehen. Sei vorsichtig und meide das Böse und was nach Bösen aussieht. 1. Thessalonicher 5, 22. Jesus hat geraten vor Versuchungen. Er hat gesagt, passt euch auf gegen Versuchungen. Passt euch auf gegen Versuchungen. Ist gefährlich. Versuchungen sind gefährlich. Warum sage ich das? Ne? Wäre einfacher zu sagen, wir sind glaubende Christen, wir sind geisterfüllte Christen, ne? Wir sind befreit, wir sind, ne, über alles, ne, wir stehen über alles, wir, ne, das alles berührt uns nicht, wir sind sündenfrei, ne, aber das ist nicht der Fall. Und genau weil viele so denken, viele so diesen falschen Gedanken haben, ja, ich bin ein glaubender Christ, ich bete so viel, gehe in die Gemeinde so oft, ne, mir kann nichts passieren, ich und Sünde, ne, genau deswegen passiert es dann, versteht ihr? Weil man dann den Schutzschild runterlässt. Ein Beispiel haben wir in Josef. Ne? Josef, was hat er gemacht? Ne? Ganz wörtlich, ne? Geflohen. Die Frau von Potiphar hat ihn, ne, sogar an der Kleidung festgehalten. Und was hat er gemacht? Ne? Ist geflohen. Es klingt jetzt, ne, als wären die Frauen immer die Bösen, aber sicher ist das nicht, ne, der Fall. Die Männer sind kein Zentimeter weniger schlimm und böse in diesem Bezug als die Frauen. Selbstvertrauen ist gefährlich. Mit mir kann das nicht passieren. Ne? Sollen wir nicht so denken. Spiele nicht in der Gefahrenzone. Das Fleisch ist schwach. Wir müssen ständig wachen. Niemand ist unangreifbar. Niemand, ne, kann sagen, ich, kein Problem, kann, ne, in jeder Situation, ne, ich bin wie eine Ente in Bezug zum Wasser, ne? Das heißt, ihr wisst, ne, eine Ente Man kann da Wasser auf sie schütten und das Wasser prallt aus, ne, weil sie so eine Drüse hat und so ein Öl, was sie sich selbst auf die Federn streicht, ne, und deswegen sind die Enten, ne, wasserdicht. Und so denken viele, ja, die Sünde, die prallt an mich ab, ne. Aber nein, so ist es nicht. Fliehe von Situationen, ne, wie zum Beispiel alleine mit jemand aus dem anderen Geschlecht zu bleiben. Fliehe von solchen Situationen, wie der berühmte Prediger Billy Graham das vor vielen, vielen Jahren gesagt hat. Und die Menschen, die diesen Ratschlag gefolgt sind, die hatten Segen in ihr Leben. Und dieser Ratschlag war folgendes, oder das war vielleicht nicht gar nicht als Ratschlag gemeint, er hat das ausgesagt über sich selbst. Er hat gesagt, ich bleibe nie alleine mit einer Frau in einem Raum. Er klingt jetzt so ganz, ne, ich sag mal so, extrem. Ja, was ist denn das Problem, mit einer Frau allein in einem Raum zu bleiben? Ne? Okay, man kann vielleicht 100-mal alleine mit einer Frau in einem Raum bleiben. Mit einer Frau, ne, nicht die Ehefrau, eine andere Frau bleiben. 100-mal, nichts passiert, aber vielleicht beim 100. Mal. Deswegen, wenn zum Beispiel hier, ne, ein Gemeindeleiter oder jemand, der die Gabe der Seelsorge macht, dann Seelsorge macht mit einer Person des anderen Geschlechts, dann in einen Raum, der eine Tür aus Glas hat. Ne? Das haben viele Pastoren. Ne? Tür aus Glas. Da kann jeder, der vorbeikommt, da reingucken, ne, und sehen, wie das da drin aussieht, aber nicht hören, was sie das besprechen. Ne? Ja, warum? Ne? Einige würden sagen, ja, das braucht man nicht, das ist Heuchelei, das ist, ne, übertrieben und so. Nee, das ist Realität, Realität. Weil, ne, wenn jetzt kein Pastor jemals in Sünde gefallen wäre, ne, dann bräuchten wir das hier nicht besprechen. Aber weil auch sogar Pastoren, Gemeindeleiter Ehebruch gemacht haben, sogar, ich meine, ne, weil viele Mitglieder der Gemeinde sowieso, aber sogar Pastoren, Gemeindeleiter Ehebruch gemacht haben, ne, das wissen wir, ne, das wissen wir, das kennen wir, ne, wer Kontakt hat mit, ne, diesen Mittel, das heißt, weiß das, ne, auch weil die Pastoren dann auch ausgeschlossen werden von ihrem Amt, wenn sie sündigen, und das wird dann auch, ne, bekannt. Und dann fragt man sich, wieso passiert das? Ja, genau deswegen, weil sie denken, ja, ich war schon 100-mal mit einer Frau in einem Raum, mir kann nichts passieren, ja, aber beim 100. Mal, da ist es passiert. Deswegen am besten diese Vorsichtsmaßnahme treffen und, ne, auch wenn es so ein bisschen, ne, gesetzlich klingt oder so, aber das ist das Beste, auch wenn nichts passiert, versteht ihr? Auch wenn nichts passiert, können die Menschen was erfinden, können die, oh, schau mal, ne, der Pastor, der ist, ne, in seinem Büro mit einer Frau, macht Seelsorge, ne, dann sagen die Leute, macht er wirklich Seelsorge, ne, das heißt, vielleicht macht er nur so Seelsorge, aber die Leute, ne, die, ne, erfinden vielleicht etwas, machen Klatsch und Tratsch, ne, und da sind auch viele, ne, Gemeindeleiter schon, ich sag mal so, bestraft wurden für Sachen, die sie gar nicht gemacht haben, versteht ihr, ne, die andere Seite der Münze, der gleichen Münze, deswegen ist wichtig, transparent zu sein. Wir sollen verstehen, wie die Versuchung funktioniert, welche Instrumente Satan benutzt, welche Werkzeuge zum Ehebruch sind. Welche Werkzeuge Satan benutzt zum Ehebruch? Hier, sinnliche Blicke, Gesten, Kleidung, Schminke und so weiter. Verschiedene Sachen. Ich kann nicht sagen, ja, Blicke, ne? Nur Blicke. Versteht ihr, was ich meine? Blicke, ne? Ne, man weiß, dass die zum Beispiel muslimische Frauen, die ihr, ne, Kopf bedecken und so und ihr Körper bedecken, finde ich nicht schlimm. Aber wie zeigen sie ihre, ne, ich sag mal so, wenn sie auf einen Mann interessiert sind, wie zeigen sie das dann, wenn sie nicht mit dem Körper zeigen können? Wie ziehen sie den Blick der Männer auf sich, wenn sie mit dem Körper das nicht tun können? Ja, dann mit den Augen. Aber auch Frauen, die nicht Muslim sind, machen das Gleiche mit den Augen. Und Männer auch, ne? Mit den Augen zwinkern oder in einer bestimmten Art und Weise gucken, sinnlich, ne? Das geht, das ist normal. Gesten, ne? Gesten. Welche Gesten kann man machen, um zu zeigen, ne? Ein Mann, eine Frau welche Geste kann man machen, um zu zeigen, dass man interessiert ist in einer anderen Person. Ja? Wer das möchte, findet das raus. Kleidung sowieso, ne? Durch Kleidung. Blicke von den anderen Geschlecht auf sich ziehen, durch Kleidung. Enge Kleidung oder kurze Kleidung oder ne? Kleidung, die jetzt einmal so kurz in den richtigen Stellen ist, ne? Lang in anderen, aber kurz in anderen, ne? Und so weiter. Blicke des anderen Geschlechts auf sich ziehen, um ne? Böse Gedanken zu fördern. Um, ne? Wie gesagt, diese Untreue zu fördern, die dann später in Ehebruch mündet. Schminke, ne, ist auch so eine Sache. Das heißt, die Farbe am Gesicht der Frau, ne, kommuniziert über die Körpersprache bestimmte Sachen im Unbewussten des Mannes, ne, dass sie, ich sag mal so, offen ist für eine intime Beziehung. Was gar nicht, ich sag mal so, was gar nicht stimmt. Wenn es stimmen würde, dann bräuchte sie die Farbe nicht. Ne? Das heißt, deswegen sind die Frauen auch, ne, die das machen, naiv. Die denken, das ist schön, ich werde schöner, wenn ich das benutze. Ne? Aber Körpersprache, im Bereich der Körpersprache, übermittelt das eine Botschaft für die Männer, dass sie ne, attraktiv sind, aber jetzt in einem anderen Sinn, was nur die Männer verstehen. Ne? Das heißt, das sind verschiedene Methoden. Und auch die Männer, ne, die haben ihre Methoden, um die Aufmerksamkeit, die Blicke der Frauen auf sich zu ziehen. Deswegen, ne, das sind verschiedene Werkzeuge. Deswegen müssen wir, ich sage mal so, in allen Richtungen aufpassen. Und okay, ich will nicht gesetzlich werden. Gesetzlichkeit ist ganz schlimm. Ich hasse es wie die Pest, die Gesetzlichkeit. Aber hier geht's um Lehre, um zeigen, ne, dass wir nicht naiv sein dürfen. Nicht sagen, ich glaube an Jesus, alles klar. Das ist das Wichtige, alles andere ist mir egal, ich bete und so. Nee, da müssen wir uns schon ein paar Gedanken machen, damit wir hier nicht reinrutschen. Nächste Überschrift, die Ehe pflegen. Ein glaubender Christ soll von Herzen treu sein. Wolfgang, lies mal bitte diesen nächsten Vers.
So hütet euch in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Fesel bedeckt. Spricht der Herr, der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Malachi 2, 15 bis 16.
Ja, ganz klar, was Malachi schon 400 Jahre vor Jesus gesagt hatte, vor Christus gesagt hatte, ne? Nicht untreu sein im Geist, in Gedanken, ne? In unserer Psyche. Da ist der Ort, wo die Untreue anfängt. Hütet ne, euch in eurem Geist gegen Ehebruch. Werdet nicht untreu. Und was macht man, um nicht untreu zu werden? Ja, das Gegenteil ist die Treue. Das heißt, die Ehe pflegen. Viele denken, ja, junge Menschen denken, ja, wenn ich mal verheiratet bin, ne, dann habe ich den Himmel erreicht, ne, dann wird alles gut sein, ne? Alles perfekt, da ist das Paradies und ne, die Liebe ne, wird alles gut machen. Ne? Aber das ist nicht realistisch, so zu denken. Viele, ich sage mal so, einige, die sich scheiden haben lassen, genau deswegen, weil sie ne, unrealistische Erwartungen hatten. Die gedacht haben, ne, man geht in der Ehe rein und alles geht automatisch perfekt. Nein, so ist das nicht. Es geht perfekt, wenn man weiß, dass es nicht perfekt gehen wird. Und deswegen stellt man sich ein und denkt, das müssen wir aufpassen. Wie eine Pflanze, die man pflanzt und man denkt, die Pflanze, die wird wachsen, die wird gedeihen und so weiter. Und in einem Monat komme ich zurück und pflücke die Früchte. Aber man kommt nach einem Monat und die Pflanze ist total verdürrt. Ja, warum? Ja, man muss die gießen, man muss die, ne, versorgen und so und düngern etc. Ne? Und so die Ehe, die muss auch gepflegt werden. Gegenseitige Liebe. Ne? Fehlende Liebe beeinträchtigt die Ehe und öffnet Türen vor Untreue. Ne? Was ist dann Liebe? Hatten wir schon besprochen vor ein paar Wochen oder vor vielen Wochen in dieser Schulung, dieser Unterschied zwischen wie hieß das noch? Liebe und Lust, nee, das war noch ein anderes Wort. Begierde war auch nicht. Wie war das, Wolfgang? Was hast du gesagt?
Leidenschaft,
super. Ne? Liebe und Leidenschaft. Ja genau, weil viele denken, wir verwechseln das, Liebe und Leidenschaft. Das heißt, die Leidenschaft geht weg und dann denken, aber wie kann ich dann die Liebe pflegen? Die ist weggegangen. Ne? Ne, die Liebe, die wahre Liebe, die geht nicht weg. Ne, die muss gepflegt werden. Ja, warum? Weil die wahre Liebe heißt, ne, sich opfern und treu sein. Das heißt, zu der Person halten, die man... Ne, mit dem man verheiratet ist und wie man so verspricht, wenn man heiratet, in guten und in schlechten Zeiten. Ne? Man verspricht das ja genau. Warum muss man das versprechen? Weil in guten Zeiten ist leicht. In guten Zeiten, ne, ist automatisch. Aber in schlechten Zeiten, da zeigt es sich. Ne? Deswegen muss man das versprechen. In schlechten Zeiten, ne? Einige sagen, ja, in guten Zeiten, super. Aber wenn dann, ne, die Sache eng wird, wenn dann Probleme anfangen, wenn Schwierigkeiten anfangen, verschiedene Arten von Schwierigkeiten, weil so viele Arten von Schwierigkeiten ein Ehepaar erwarten, ne, wie jetzt finanzielle Schwierigkeiten oder kulturelle Unterschiede zwischen ihnen oder Ansichten, die verschieden sind oder die Kinder, die nerven und es gibt so viele Gründe, warum Ehepartner da sich streiten. Und deswegen braucht man die Liebe. Wenn man ja naiv ist und denkt, ah, nee, wir werden uns nie streiten. Ne? Einmal haben wir ein Ehepaar gehört, der genau das gesagt haben. Wir haben uns nie gestritten. Und nach einem Monat haben sie sich scheiden lassen. Ne? Versteht ihr? Das heißt, wenn ein Ehepaar nie streitet, heißt es irgendwie, so verstehe ich das, vielleicht übertreibe ich das jetzt ein bisschen, aber dass einer von denen immer die Kröten schluckt. Einer von denen also ne, nach außen sich ausgibt, oh, ich liebe ne, mein Mann, meine Frau, so, aber im Grunde ein Opfer ist, der nur, ich sag mal so, hier mutig ne, die Stellung haltet, bis es nicht mehr aushält, versteht ihr? Deswegen ist gut auch, wenn Ehepartner sich streiten, ne? Gut im Sinne von, ne, da kann man, sagen wir so, die Differenzen dann besprechen. Ja, die Differenzen dann ja, besprechen, warum denkst du so, warum denkst du so und warum hast du diese Meinung und so weiter, dass man da sich dann versteht mit Unterhaltung, sich unterhaltet und versteht und nicht immer Mund halten, still bleiben und alles runterschlucken. Ne?
Ja.
Irgendwann ne, explodiert man diese Person, schätze deinen Ehepartner, er ist wertvoll. Das ne, muss man laut sagen. Ehepartner ist ein Mensch. Das ne, klingt jetzt ganz schrecklich, dass ich sage, ein Ehepartner ist ein Mensch. Ja klar, ich habe nicht geheiratet mit einem Tier oder mit einem Stein oder mit einem Baum. Ne? Aber die Art, wie viele meistens die Ehemänner, die Ehefrauen behandeln, lässt schließen, dass sie das nicht gut kapiert haben. Nicht gut. Das heißt, viele Männer schlagen ihre Frauen oder behandeln sie schlecht und unterwerfen sie und so weiter. Ne? Die denken, die kapieren das nicht. Dass Ehepartner ein Mensch ist und Menschen haben eine Würde, Menschen, die haben Intelligenz, die ja kleiner oder größer sein kann, aber die haben Intelligenz, die haben Gefühle, die haben eine Ansicht, die haben ein Leben, die haben eine Leistungsfähigkeit, die haben so vieles, ne? Ein Mensch, was ein Mensch hat und kann. Und viele schätzen das nicht. Viele Ehemänner, die denken, ja, meine Frau, die ist da, um, ja, um die Wohnung zu putzen, meine Wäsche zu machen und so weiter, ne? Und die schätzen nicht die andere Person als Mensch, als ein intelligenter Wesen, als ein, ja, klingt jetzt ganz schlimm, aber ich muss es sagen, weil ich so vieles schon gesehen habe, ne? Ich bin nicht von gestern. Das heißt, ich habe schon so vieles gesehen, deswegen muss ich das hier sagen. Ne, dass wir, ich sag mal so, uns mit unseren Ehepartnern unterhalten, Meinung austauschen, fragen, was ist deine Meinung über dieses ne, Thema und so weiter. Viele Männer denken, dass die Frauen dumm sind oder so. Ne? Ne, die Frauen wissen gar nicht, warum soll ich meine Frau fragen, ne, irgendwas, die weiß gar nichts. Ne? Oder viele denken so, ne? Ist falsch, ist ganz falsch. Ne? Und viele Frauen denken das von sich selbst. Fälschlicherweise auch, ne? Ich bin dumm, ne? Es gibt, ist falsch, ne? Ist falsch. Und deswegen ist auch Scheidung, passiert auch Scheidung, ne? Wenn man den Ehepartner nicht schätzt, nicht denkt, dass der Ehepartner wichtig ist, dass er ein Abbild Gottes ist, dass er ein intelligentes Wesen ist, ne? Dann schätzen auch viele Ehepartner ihre Ehepartner nicht und dann passiert auch ein Ehebruch. Deswegen schätzen, seinen Ehepartner schätzen. Pflege die Ehe wie einen Garten, investiere Zeit. Investiere Zeit, ja, weil ne, wie pflegt man die Ehe? Eher Zeit investieren, zusammen was unternehmen, zusammen essen gehen oder zusammen spazieren gehen oder sich unterhalten und so weiter. Solche Sachen, ne? Zeit, und das, dafür braucht man Zeit. Warte nicht, bis deine Ehe kollabiert, um Hilfe zu suchen, sondern erneuere, verbessere und fange wieder neu an und fliehe von allen Möglichkeiten, die in einen solchen Desaster münden können. Ne? Viele, die merken das gar nicht, dass die Ehe nicht in Ordnung ist, dass da eine dicke Luft ist zwischen den Ehepartnern oder dass sie sich, ich sag mal so, langsam auseinanderleben, wie man so sagt. Ne? Versteht ihr? Viele sagen, viele lassen sich scheiden und sagen, ja, warum habt ihr euch scheiden lassen? Wir haben uns auseinandergelebt. Ne? Aber viele merken das nicht. Auseinanderleben. Das heißt, der Mann geht seinen Interessen nach, die Frau geht ihren Interessen nach und, ne? Und so. Das heißt, nur, dass die jetzt 8 Stunden jeden Tag zusammen verbringen beim Schlafen. Ne? Aber den ganzen Tag nur eigenen Sachen nachzugehen. Das heißt, zwei verschiedene Leben. Leben in unter einem Dach, aber leben zwei verschiedene Leben. Und ne, das ist falsch, so sollte es nicht sein. Und dann am Ende ne, geschieht was? Scheidung. Ne? Und was ist ne, der Grund? Ja, wir haben uns auseinandergelebt. Aber das ist nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Das ist ganz langsam passiert. Ja, warum? Weil jeder nur seine eigene Sache macht. Wie kann man das entgegenwirken? Ja, an den anderen denken, sich Gedanken machen, ne? Den anderen würdigen und solche Sachen sagen wie ich liebe dich oder ein Geschenk geben oder ne? Ein Kuss und solche Sachen, Gesten, ne? Gesten ja, und jeden Tag und mehrmals am Tag.
Geschenke,
ja. Ja, ist ein Beispiel, ja. Ja. Es gibt ne, dieses Buch 5 Sprachen der Liebe. Jede Person hat die Sachen, auf die sie mehr anspringt sozusagen. Es gibt einige, die mehr auf Geschenke sind, andere mehr auf Zeit, Qualitätszeit und so weiter. Müsst ihr selber das Buch lesen. Wie man die Ehe pflegt. Ne? Nicht warten. Und viele, ne? Es gibt Leute, die darauf warten. Ne? Das heißt, dass der Ehepartner Ehebruch macht. Ne? Das ist ganz schlimm. Ne? Werden wir gleich sehen. Deswegen soll man nicht warten. Man soll vom Tag, vom heutigen Tag ab, ne, vom Tag ab, wo man das gemerkt hat, wo man das gelernt hat, hier muss gepflegt werden, man soll sich nicht auseinanderleben, soll man das tun. Sagen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen diese Liebe pflegen, die Beziehung pflegen, Zeit miteinander verbringen und so weiter. Hier ein Beispiel, ne, ein komischer Beispiel, aber deswegen, genau deswegen muss es ihn erwähnen. Ein Fall von Vernachlässigung geschieht oft, ja, wenn Diener Gottes ne, sich sehr der Gemeinde widmen. Geschieht oft, dass Menschen, Männer und Frauen, ne, sagen, ich muss so viel predigen, ich muss so viel Seelsorge machen, ich muss so viel ne, die Geschwister besuchen, ich muss so viel lehren, ich muss dies und das machen in der Gemeinde. Ja, Gott, ne, erwartet das von mir, okay, ne, kann sein oder ist so. Gott erwartet von uns, dass wir uns hingeben in sein Werk. Aber manchmal, viele übertreiben das. Viele übertreiben das. Ne? Ein Beispiel hier, eine Ehefrau, die ist nach Deutschland gekommen, um eine Gemeinde zu gründen, weil sie, sagen wir so, diese Gabe hat der Evangelisation und hat ihr Ehemann in Brasilien gelassen und so. Und irgendwas... Ich weiß nicht, ob die Geschichte so ganz genau ist, wie ich die erzähle, aber ich versuche die zusammengefasst. Aber irgendwann ist diese Ehe gescheitert, weil ne, die Frau so, sich so hingekniet hat in der Arbeit des Herrn ne, und gesagt, das ist mir wichtiger, das Werk des Herrn, das ist mir wichtiger als meine Ehe. Ne? Falscher Gedanke. Da haben wir so eine Prioritätslisten. Wie war das nochmal? Erst erste Priorität Gott, die zweite,
Ehepartner,
dritte
Kinder, die Kinder,
Kinder und
der Werk Gottes,
die Arbeit und die Gemeinde. Irgendwo so. Ja, das kann man auch vielleicht so ein bisschen anders zusammenfassen. Gott, Familie, Arbeit und Gemeinde. Ne? Und dann wird eigentlich gesagt, ja, aber Gemeinde und Gott ist doch nicht das Gleiche. Ne? Nein, das ist nicht das Gleiche. Das ist der Punkt. Das heißt, unsere Beziehung zu Gott ist das Wichtigste, was wir haben. Aber die Gemeinde, die kommt am vierten Punkt. Versteht ihr? Das heißt, Arbeiten für die Gemeinde ist auch wichtig, aber weniger wichtiger als unsere Familie. Weil wenn unsere Familie kaputt geht, ne, dann haben wir auch keine Autorität mehr. Dann haben wir nichts mehr zu sagen. Dann unser Wort hat nicht, kein Gewicht mehr zur Evangelisation, zur Predigt. In der Familie selbst geschieht es oft, dass die vielen Aufgaben manchmal dazu führen, dass Ehepartner ihre Rolle in der Ehe vernachlässigen. Die Frau hat so viel Arbeit mit den Kindern und so, oder strengt sich so an, um das Haus immer so schön zu putzen, neurotisch. Ne? Die meisten Frauen sind da nicht so neurotisch, sagen wir so. Aber es gibt Frauen, die wirklich neurotisch sind, 5 Mal oder 3 Mal am Tag das Haus kehren und putzen und saugen. Ne? Und sie brüsten sich, oh, ich, ne, passe so gut auf mein Haus auf. Bin stolz auf mein Haus, so sauber. Ne? Aber dann hat sie keine Zeit mehr für ihren Mann. Ne? Versteht ihr? Und dann, warum hat mein Mann mich verlassen? Ne? Deswegen muss man die Sachen priorisieren. Ist gut, ein sauberes Haus zu haben. Ganz total wichtig. Ist wichtig. Ne? Ein dreckiges Haus, ne, wird auch die Ehe nicht, ne, fördern, ne, die Beziehung fördern, ne. Aber man muss da schon, ich sag mal so, die Sachen priorisieren, Gewichte legen, schauen, ne, das ist wichtig, das andere ist wichtig und alles muss dann auch bedient werden. Tipps für den Erfolg der Ehe. Punkt Nummer 1, vorbeugen. Aufmerksam beobachten, ob die Beziehung verschleißt. Ne? Das heißt, mit offenen Augen durch das Leben gehen. Das heißt, schau, ne? wie sieht das aus mit meiner Beziehung, mit meiner Frau, mit meinem Mann? Ne? Wie sieht das aus? Ist die gut? Ist die in der Spitze? Oder könnte die noch verbessert werden? Oder ist sie vielleicht sogar ganz schon verschleißt? Ne? Das beobachten. Zweiter Punkt, gemeinsame Ziele, geistliche Ziele, einheitliche Ziele. Die Stabilität der Ehe. Das heißt, wenn Ehepartner, ne, wie soll man sagen, eine Vision haben, zusammen für Gott zu leben, das gleiche Ziel und versuchen, ne, zusammen zu beten und zusammen in der Gemeinde zu gehen oder zusammen Sachen veranstalten im Reich Gottes, zusammen evangelisieren gehen oder so weiter. Ne? Das heißt, ähnliche Ziele oder irgendwas zusammen machen, wie jetzt zum Beispiel Bethany übersetzt, ein Buch, was ich geschrieben habe, das ist auch so eine Sache, die wir zusammen machen, ne? Oder kommentiert ein Buch, was ich geschrieben habe und so, ne? Oder ich kommentiere ein Buch, was sie geschrieben hat, ist auch schon, was auch schon der Fall, ne? Das heißt, solche Sachen, die man zusammen macht, ne? Oder zusammen spazieren gehen, Fahrrad fahren oder essen gehen und so. Transparenz, gegenseitig Rechenschaft ablegen, das ist auch total wichtig. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten hat, wenn jetzt, sei es der Ehemann, die Ehefrau jetzt in diesem Bezug Schwierigkeiten hat, ja, ich werde versucht, ich werde, ne, ich leide da unter dieses Problem, ich habe Gedanken von Ehebruch, ne, dann ist es vielleicht wichtig, dass man das dem Ehepartner erzählt, weil zum Beispiel Gott hat die Frau aus einer Rippe des Mannes gemacht, ne? Und das ist ein Symbol dafür, für den Schutz. Und Schutz heißt, dass man vertraut und dass man dann auch solche Sachen erzählt. Nicht immer ist es leicht, nicht immer ist es auch ratsam, aber oft ist es wichtig, oft ist es gut, am meisten, wenn, ne, nichts passiert ist, wenn nichts passiert ist, wenn noch nichts passiert ist, dass man das erzählt, dass jemand ein Auge auf uns hat, sozusagen. Ne? Dass man erzählt, oh, werde momentan versucht, hier zu brechen oder so. Und dann, wenn ich das meiner Frau erzähle, zum Beispiel, ne, dann kann sie, ne, versuchen, zusammen beten und so weiter und die Beziehung mehr pflegen und solche Sachen. Ne, klingt jetzt ganz schlimm, was ich gesagt habe, aber alles schon gesehen, ne? Durch Seelsorge und so hatten wir schon so viele Situationen, deswegen, die Sache ist nicht leicht. Ist nicht leicht, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, eine stabile Ehe, eine stabile Familie zu haben, ist das Beste, was es gibt. Deswegen sagt man, ne, das Überbleibsel vom Paradies, ja, aber das muss auch gepflegt werden, es steckt viel Arbeit dahinter. Ne? Punkt Nummer 5, Kommunikation und Dialog. Ne? Zusammen, was ist Dialog? Dialog. Ich denke, ich habe schon mal erzählt von diesem kleinen Theater, was ich mal gesehen habe, so eine kleine Präsentation, so ein Sketch, was ich mal gesehen habe, was sehr witzig war und was sehr einleuchtend war. Von zwei, ne, ein Junge und eine junge Mädchen haben da einen Sketch gemacht, wo die dann sich verkleidet haben als Erwachsene und dann, wo dann der Mann, Ehemann gesagt hat, meine liebe Ehefrau, so, dann lass uns wie abgemacht unsere Unterhaltungszeit haben. Dann hat die Frau gesagt, ja, alles klar, lass uns das machen. Dann haben sie sich da hingesetzt in zwei Stühle, ne, und dann hat der Mann angefangen zu reden und die Frau hat zugehört, ne, aber er hat über das Auto oder über seine Arbeit geredet, ne, so ein paar Minuten, ne, und dann hat er gesagt, so, jetzt bist du dran, dann hat sie geredet über, ne, die Küche oder die Kinder und so, ne, 10 Minuten lang. Und dann der Mann noch 5 Minuten so über seine Sachen, ne? Und das war witzig, aber total einleuchtend im Sinne von, ja, manchmal sind die Menschen zusammen, die reden zueinander, aber die unterhalten sich nicht. Das heißt, unterhalten bedeutet, ne, Dialog. Deswegen heißt es auch, ne, Dialog. Einer redet, der andere hört zu. Hört zu und versucht zu verstehen, was der Erste sagt. Und dann umgekehrt, der andere redet und der Erste versucht zu verstehen, was der Zweite gesagt hat. Und das ist Dialog. Und nicht nur hier, die sagen, was ich meine und Punkt und weggehen, ne? Sondern sich Gedanken machen, was denkt der andere? Was ist der Meinung des anderen? Nächster Punkt. Christliche Werte pflegen. Demut, Respekt, Dankbarkeit, Ehre, Vergebung, Anerkennung. Ja, christliche Werte, ne? Die lernt man, ne? In der Bibel und in der Gemeinde, ne? Wo man hört in der Gemeinde eine Predigt, ne? Geschwister, seid demütig, ne? Geschwister, respektiert euch, ne? Geschwister, seid dankbar, ne? Aber sehr oft ist das so, ne? Dass die Menschen so denken, ah, Dankbarkeit, ne? Respekt, Demut, alles wichtige Sachen, aber zu Hause, mit der Frau, ne? Mit dem Mann zu Hause, ne? Beziehungsweise, ne? Dann hat man alles vergessen, ne? Zu Hause ist man kein Christ. Zu Hause, Demut, Respekt, Dankbarkeit, Ehre, Vergebung, Anerkennung, ne, gibt's in vielen christlichen Familien nicht. Nur da draußen, ne, da draußen. Alle Menschen respektieren, alle Menschen anerkennen, Vergebung und so weiter. Aber zu Hause streiten, sich anschreien, quälen und so weiter, ne. Mobbing, ne, und so. Versteht ihr? Das heißt, man muss auch ein Christ sein, zu Hause. In den vier Wänden, mit der Ehefrau, ne. Das sind alles Sachen, die Bibel lehrt, ne? Und ich sage einfach, ne, wir haben schon viele sexistischen Männer kennengelernt, die denken, die können ihre Frauen, ne, erniedrigen, treten, schimpfen und so weiter, dass die das dürfen, ne, weil das halt ihre Frau ist und das ist nur eine Frau. Ein ganz schlimmes Wort, ne, ein ganz schlimmer Ausdruck, ne. Das heißt, ich habe in einer Zeitung gelesen, von einem Kriminellen, der eine Frau umgebracht hatte, ne, und die Polizisten, die haben den Fall untersucht und da recherchiert, um, ne, den Fall zu lösen und so, und der Kriminelle hat gesagt, ja, warum strengt ihr euch so sehr an, ne? Das war in Deutschland. Warum strengt ihr euch so an, ne? Warum so die Mühe? Das war nur eine Frau, ne? Ganz schlimmes Wort, total sexistisch, so, ne? Das war nur eine Frau, ne? Die ich umgebracht habe. Warum die Mühe, ne? Vergiss das, ne? Aber einige christliche Männer, die denken so in Bezug zu ihren, ne, zu ihren Frauen, ne? Das ist meine Frau, ne? Die kann ich, ne? Die muss mich dienen, die muss mich respektieren, die muss mich ehren, die muss dies, die muss alles, ne? Und ich muss nichts, ne? Aber nein, die christlichen Werten, die gelten auch für den Mann. Der Mann muss auch demütig sein, Respekt zeigen, Dankbarkeit, dankbar sein für das, was seine Frau tut und sie ehren und vergeben und anerkennen. Ne? Anerkennen, was bedeutet anerkennen? Ne? Zu sagen, toll hast du das gemacht, verstehst du? Das ist Anerkennung. Gut, dass du das gemacht, ne? Und so. Auch in der Familie gelten diese, ne, Sachen, die man so in der Predigt hört, ne? Nächster Punkt im Thema, was können wir machen? Tipps für den Erfolg der Ehe, ne? Qualitätszeit, habe ich schon dreimal erwähnt. Dieses Wort Qualitätszeit heißt, ne, gemeinsame Zeiten haben zum Auftanken, Kameradschaft, Freundschaft, Gesellschaft, Begleitung, Zeit miteinander verbringen. Ne, was ist dann der Unterschied zwischen einer Qualitätszeit und einer nicht qualitative Zeit? Ne? Das heißt, wie gesagt, wie dieses, ne, Ehepaar in dieses Sketch, ne, einfach zusammen zu sein, ne, unter einem Dach zu sein, aber zwei verschiedene Leben, ne? Das ist ja das Gegenteil von Qualitätszeit. Qualitätszeit heißt, ne, dass man sich interessiert für den anderen, dass man Sachen tut, wo man wirklich die Aufmerksamkeit auf den anderen richtet. Verstehst du? Ja. Nächster Punkt, Krisen und Spannungen sollen zum Wachstum dienen und nicht zur Zerstörung der Ehe. Ne? Das heißt, es gibt Leute, die denken, ja, wenn man streitet, heißt, man muss sich scheiden lassen. Nein. Wenn man sich streitet, okay, ist nicht gut, soll man vermeiden, aber was macht man dann? Okay, man unterhält sich, man bespricht sich, man respektiert sich, man vergibt sich, man versucht, den anderen zu verstehen, ja, warum? Er ist ja ausgeflippt, als ich dies und das gemacht oder gesagt habe, dann tue ich das nicht mehr, ne, es gefällt den anderen nicht und so weiter, ne, versteht ihr? Dass man solche Sachen, das hilft uns zu wachsen. Ne? Nächster Punkt, sich ändern. Ne? Sich ändern. Heißt, in der Ehe muss man sich ändern. Muss man sich den anderen anpassen, in vielen Bereichen anpassen. Heißt, ne, man muss verstehen, dass bestimmte Sachen den anderen nicht gefallen. Und umgekehrt, ne, dass man bestimmte Gewohnheiten hat und die den anderen nicht gefallen, muss man sich ändern. Ne? Das heißt, ja, da könnte ich hier tausende Sachen erzählen. Ne? Das heißt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist oder ist nur ein Witz, aber sicherlich ist das schon passiert, ne? Dass Ehepartner nach, ne, der Hochzeit am nächsten Tag in den Winterwochen das erste Streitthema ist, in welcher Stelle der Zahnpastatube drücke ich. Ne? Du musst die Zahnpasta umdrücken. Nein, man drückt die Zahnpastatube unten. Das ist die richtige Stelle. Ne? Und dann streit sofort. Nein! Ne? Das habe ich immer so gemacht. Ne? Aber nein, ich habe das immer so gemacht und sofort. Ne? Okay, ein bisschen lächerlicher, spaßiger Beispiel. Ne? Aber wahrscheinlich schon passiert. Ne? Wahrscheinlich schon passiert. Und viele, viele ähnliche Sachen. Ne? Viele, viele ähnliche Sachen. Das heißt, man muss denken, was mache ich jetzt? Streite ich bis mein Lebensende, dass man ja die Tube in der Mitte drücken muss oder so, ne? Oder sage ich, okay, ich drücke jetzt die Tube am Ende und fertig. Ganz klar? Fertig. Streit vorbei. Ne? Und diese Beispiele, ne, könnten wir hier, ne, ausbreiten wie, ne, bis zum Unendlichen. Wie jetzt der Pastor Subira, ne, von dem ich ja sehr viele Predigten gehört habe, der hat erzählt, in seinem Fall war das so, war das mit dem Essig. Ne? Er war gewöhnt, das heißt, seine Mutter hat den Essig immer im Kühlschrank gestellt. Und die Mutter von seiner Ehefrau hat den Essig immer im Regal gestellt. Immer im, ne? Wie heißt das? Im Schrank der Küche. Und dann haben die sich geschritten. Nein, Essig gehört im Kühlschrank. Nein, Essig gehört im Schrank vom, ne, von der Küche. Und irgendwann haben die gesagt, nee, okay, die Küche ist Sache der Frau, ne? Stell den Essig hin, wo du willst, ne? Damit wir nicht mehr streiten. Deswegen sich ändern. Versteht ihr? Sich ändern ist wichtig. Bereit sein, flexibel zu sein. Gut, jetzt zum Thema Ehebruch. Theologischen Thema Ehebruch. Bis jetzt haben wir so mehr so die praktischen Aspekte besprochen. Aber jetzt der theologische Aspekt. Ehebruch. Ehebruch beleidigt Gott. Ehebruch beleidigt Gott. Ja, wieso fühlt sich Gott beleidigt, wenn jetzt ein Mann die Frau, ne, betrügt? Ne? Versuche das zu erklären, weil ich sehe das so, dass Gott die Ehe geschaffen hat, damit wir verstehen, wie Gott möchte, dass wir uns mit ihm beziehen. Weil die Ehe ein Bild ist von unserer Beziehung zu Gott. Weil, ja, was wäre das Was war das erste Wort, was ihr studiert habt? Untreue. Das Gegenteil, Treue. Treue. Die Ehe heißt Treue. Eine richtige Ehe hat mit Treue zu tun. Dass man zu einer Person hält, für immer. Das heißt, bis der Tod uns scheidet. Treu sein. Die Ehe. Zu dieser Person, das ist die einzige Person, ne? Unser Ehepartner, der einzige. Die einzige Person, an die wir denken, an die wir uns widmen, an den wir, ne, treu sind. Das ist ein Bild von unserer Beziehung zu Gott, weil wir nur Gott anbeten soll, nur Gott lieben soll und nicht andere Götter. Und deswegen beleidigt Gott das Ehebruch. Ehebruch beleidigt Gott. Es ist Sünde, ne? Sünde, ganz klar. Wenn ein Verheirateter Geschlechtsverkehr mit wenn ein Verheirateter Geschlechtsverkehr mit einem anderen hat, vielleicht wäre noch besser, wenn ich hier sage, wenn eine verheiratete Person Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person hat, ja, außer sein Ehepartner. Es wird im Alten Testament als auch im Neuen Testament geächtet und verurteilt. Hier einige Bibelverse, ne? Aber das muss ich gar nicht nennen, weil das wisst ihr, die ganze Bibel von 1. Mose bis Offenbarung, ne, ist Ehebruch, das, ne, so quasi das Schlimmste, was es gibt, nach Mord. Ne. 2. Mose 20, 14, muss ich gar nicht nennen, ihr wisst schon, 2. Mose 20, was steht da? Die 10 Geboten. Bette, willst du bitte hier lesen, 2. Mose 20, Vers 14?
Du sollst nicht Ehe brechen. So. 2. Mose 20, Vers 14.
Ja, ganz klar, du sollst nicht Ehe brechen. 4 Worte, du sollst nicht Ehe brechen. Ne? Es gibt böse Menschen, die absichtlich andere zum Ehebruch locken. Ne? Das müssen wir auch wissen. Ja, warum habe ich vorher so argumentiert, wir müssen uns aufpassen gegen Ehebruch. Ne? Ja klar, es gibt Leute, ne? Ich sage mal so, früher hätte ich mir das nie vorgestellt, dass es so böse Menschen gibt, die, ne, absichtlich versuchen, andere, ne, zum Bösen zu, ne, zu rufen, zu sagen, oder einladen. Ne? Aber das Leben hat uns was anderes gezeigt, wie schon der Autor von Sprüche, Salomo wahrscheinlich. Andreas, lies mal bitte hier.
Ja. Mein Sohn, achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr meiner Belehrung zu, damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn von Honig triefen die Lippen der Verführerin und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Sprüche 5, 1 bis 5.
Es gibt solche Frauen und solche Männer, die Ausschau halten, um einen Ehebruch zu machen. Ne? Es gibt solche Menschen. Deswegen steht hier die Warnung. Ne? Mach das nicht, weil es, ja, klingt erstmal interessant, ne? Verführt zu werden. Es klingt, ne? Ich sag mal so, ja, lustvoll, ne? Aber bitter, ne? Bitter ist das, weil, ja, Ehebruch, ganz schlimm, werden wir nachher gleich sehen. Im Alten Bund wurde es mit Tod durch Steinigung bestraft. Warum nenne ich das? Ne? Okay, heute haben wir dieses Gesetz nicht. Jesus hat nicht gesagt, steinigt die Ehebrecher. Er hat es nicht gesagt. Aber wir wissen, das Alte Testament hilft uns, dient uns in einer bestimmten Art und Weise. Das Alte Testament ist für uns da, um uns Sachen zu lehren. Wie gesagt, Ehebruch beleidigt Gott. Und im Alten Testament wurden die Ehebrechern, das heißt Mann und Frau, die in Ehebruch erwischt wurden, gesteinigt. Ne? Und diese Wahrheit, die bleibt bis heute, dass Gott Ehebruch hasst. Schlimme Folgen von Ehebruch. Schlimme Folgen von Ehebruch. Ne? Viele denken, ja, Ehebruch, Ehe, die Ehe brechen, ne? Das wird niemand sehen, ne? Wenn man hier den, ne, wie man sagt, den Zaun überspringt, ne? Niemand wird das sehen, kein Problem, in Verborgen, das Leben geht weiter, da wird schon nichts passieren, ne? Aber da gibt's ganz schlimme Folgen für die ganze Familie, die nicht wieder gut zu machen sind, bis hin zu ihrer Zerstörung. Das heißt, wenn jetzt, ne, ein Ehepartner Ehebruch macht, irgendwann kommt das ans Licht. Irgendwann kommt das ans Licht und dann hat es Folgen. Vielleicht nicht immer die Scheidung, aber trotzdem, ne, das Vertrauen. Vertrauen zwischen den Ehepartnern. Ich weiß nicht, denke, ich stelle mir das vor, wenn jetzt ein, ne, einer von Ehepartner, von einem Ehepaar Ehebruch gemacht haben, hat, dann ist das Vertrauen gestört bis zum letzten Tag des Lebens. Ne? Das wissen wir, wir kennen solche Fälle. Ne? Wir kennen solche Fälle von Menschen, die einmal im Leben Ehebruch gemacht haben und dann, das bleibt wie eine, wie ein Fleck. Versteht ihr? Wie ein Fleck in der Beziehung. Die Kinder, unabhängig von ihrem Alter, sind die am meisten Benachteiligten. Sie fühlen sich von den Eltern enttäuscht und tendieren dann allen zu misstrauen. Ja, wenn jetzt ein Kind mitbekommt, dass, ne, sei es der Vater jetzt, ne, die Mutter betrogen hat und so, verliert er das Vertrauen an den Vater, zum Beispiel. Und dann an allen anderen Menschen oder an ganz viele Menschen. Oder wenn jetzt ein Mädchen mitbekommt, dass ihr Vater ihre Mutter betrogen hat, dann denkt sie, alle Männer sind Schweine. Ne? Alle Männer, die kann man nicht vertrauen. Ne? Und das, ne, ist ein schweres Problem für sie. Sie wird dieses Problem in ihr ganzes Leben mitschleppen. Ne? Und in ihre zukünftige Familie dann, ne, wird das ja Probleme verursachen. Einige Ressentiments und Bitterkeit, ne, die sie später zu ihren eigenen Familien weitertragen. Ne? Auch für den Ehebrecher selbst gibt es schlimme Folgen. Er entfernt sich vom Herrn, kann den geistlichen Tod erleben, dazu die Hölle und die ewige Verdammnis. Ne? 1. Korinther 6, 9 bis 10. Ne? Und auch hier viele andere, wie jetzt Galater, ne? Epheser 5. Ne? Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht erben. Er entfernt sich von dem Herrn. Ja, warum? Er hat gesündigt und die Sünde entfernt uns von Gott. Und es gibt Leute, die denken, ja, hier einmal Ehebruch machen, dann bitte ich um Vergebung. Ne? Solche Leute haben nicht verstanden, was Vergebung bedeutet. Mit Vergebung kann man nicht spielen. Und das Thema Vergebung hatten wir studiert im Heft Nummer 2, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ne? Wo ich erklärt habe, dass es Vergebung nicht gibt. Wenn ihr euch gut erinnert, Vergebung gibt es nicht. Was gibt es dann? Es gibt Transfer. Ganz wichtige Lektion. Transfer heißt, Vergebung heißt, Jesus hat an unserer Stelle gelitten. Die Strafe, die wir verdienen, hat er gelitten. Deswegen, wenn jemand absichtlich sündigt, tretet er das Kreuz Jesu. Das heißt, das ist eine Lästerung. Und wenn jemand denkt, Ehebruch machen, nachher Vergebung bitten, alles wieder gut. Nein, das ist nicht alles wieder gut. Das ist ein ganz schlimmer Fleck in sein Leben. Wenn überhaupt, wenn er, ne, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, einer, der Ehebruch gemacht hat, geht in die Hölle. Ne? Ich bin nicht der Richter, aber die Bibel sagt, dass die Ehebrecher das Reich Gottes nicht erben werden. Ne? Was soll man bei Ehebruch tun? Was soll man bei Ehebruch tun? Wie gesagt, es gibt Leute, die einfach auf Ehebruch warten. Zum Beispiel Frauen, die jetzt von Männern, ne, missbraucht werden oder so, die denken, hoffentlich macht mein Mann Ehebruch und dann kann ich mich scheiden lassen. Okay. Ne, werde ich vielleicht auch denken, wenn ich jetzt eine Frau wäre und von meinem Mann misshandelt werde. Ne? Oder andere, die vielleicht nicht misshandelt werden, ne? Die denken auch, hoffentlich, ne, macht mein Mann hier, ne, Ehebruch und dann kann ich ihn loswerden. Ne? Aber was sage ich dann? Ne? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wenn man merkt, dass der Ehepartner hier, ne, vielleicht hier eine Liebschaft hat oder so, was soll man tun? Versuchen, die Ehe wiederherzustellen. Ein wahrer Christ, ein ehrlicher Christ, ein gottesfürchtiger Christ, er muss versuchen, die Ehe zuerst einmal wiederherzustellen. Ja? Man muss für die Ehe kämpfen. Für die, die sich in dieser Situation befinden, raten wir, kämpfen mindestens 3 Jahre. Versuche, deine Ehe wiederherzustellen. Ja, warum sage ich hier 3 Jahre? 3 Jahre, wie gesagt, ich hasse Gesetzlichkeit. Aber das ist hier nur so ein Ratschlag. Ein Ratschlag von einem Seelsorger. Erfahrungswert. Ne? Das heißt, es gibt Leute, die jetzt 10 Jahre kämpfen, um die Ehe wiederherzustellen und immer wieder, ne, scheitern und immer wieder, ne, das klappt nicht, das funktioniert nicht, die Ehe kommt nicht wirklich so in Harmonie, ne? Versteht, irgendwann muss man merken, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Da kann man machen, was man will, das geht nicht. Okay, das heißt, versteht ihr? Deswegen, irgendwann ist das Maß voll. Deswegen, aber mindestens 3 Jahre. Ja? versuchen, das wiederherzustellen, versuchen, sich wieder zu verstehen und sagen, lasst uns wieder von vorne anfangen, lasst uns vergeben, die Vergangenheit vergessen und lasst uns wieder so gegenseitig versprechen, dass wir treu sein werden und solche Sachen. Ne? Versuchen, ne, das zu machen. Wenn du verheiratet bist und hast gemerkt, dass du nicht gut genug deine Rolle in der Ehe erfüllst, ändere dich, suche die Vergebung Gottes und von deinem Ehepartner und deiner Kinder und fange von vorne an. Der Herr wird dir Kraft geben, ein glückliches und siegreiches Leben zu führen. Ja, klar. Ja? Ja? Das heißt, wenn man merkt, ich als Ehepartner, ich mache meine Pflichten, erfülle meine Pflichten nicht. Ja? Das heißt, es gibt viele Pflichten, die Ehemann, eine Frau erfüllen, ne, muss, wie zum Beispiel ja, hier ein Geschenk, ne, machen, Blume geben, seiner Ehefrau, ne, ich nenne das hier als Beispiel, als negatives Beispiel und Betty schüttelt hier den Kopf, ne, ihr seht das nicht hinter der Kamera, ne, weil da bin ich ganz bewusst, dass meine Frau Blumen liebt und ich habe da ein Problem, ich bin nicht so der Blumenschenker. Und das, ich sage mal so, nenne ich als Beispiel in eigener Erfahrung. Und ich sage mal so, ich versuche das gut zu machen, wieder gut zu machen, diesen Fehler, indem ich in einer anderen Seite, ich sage mal so, doppelt so viel mache, als ich hätte machen müssen. Versteht ihr? Okay. Das heißt, irgendwo versuche ich das wieder gut zu machen. Wäre besser, dass ich genau das mache. Aber das Thema ist, ne, wir müssen schon gucken, ob wir unser Bestes machen und das machen, was wir tun sollen, um unsere Beziehung aufrechtzuerhalten und auch nicht nur aufrechtzuerhalten in ein Mindestniveau, nein, um ein höchstes Niveau, versteht ihr? Dass die Beziehung wirklich gut ist, dass die Liebe wirklich da ist, dass wirklich Harmonie ist, dass wirklich, ne, Treue ist, sogar in Gedanken und so weiter. Ne? Gut. Und ganz zuletzt Scheidung. Gott hasst Scheidung. Lass mal sehen. Jetzt ist Wolfgang wieder dran. Wolfgang, lies mal bitte hier diese zwei Verse, dass sie ganz nahe beieinander sind.
Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Malachi 2,16a. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat. Das soll der Mensch nicht schneiden. Matthäus 19,6.
Halleluja. Ja. Ganz tolle Worte, die, wo man merkt, das Alte Testament, das Neue Testament sagen das Gleiche. Gott hasst Scheidung. Gott will das wirklich nicht. Ja. Rechtmäßig scheidet nur der Tod die Ehe. Rechtmäßig. Wenn ein Ehepartner stirbt, ne, darf der, ne, Zurückgebliebene wieder heiraten am nächsten Tag, ne, wenn er will. Ne, vor dem Gesetz Gottes gesehen. Okay, ich übertreibe ein bisschen, aber nur um das zu sagen. Ne, ne, aber nein, ich, wenn meine Frau sterben wird, dann wird nie mehr heiraten. Ne. Warum sage ich das? Ne, um das hier ein bisschen lächerlich zu machen, ne, weil es gibt Leute, die sowas sagen. Nein, ich werde nie mehr heiraten, ne? Um seine Liebe zur Ehefrau oder so zu betonen oder so. Ne? Aber in unserem Fall wird es nicht passieren, weil wir so kurz nacheinander sterben werden. Ne? Meine Frau und ich. Das prophezeie ich.
Ne? Zuerst stirbt nicht der
ne, weil es gibt Leute, die sowas sagen, nein, ich werde nie mehr heiraten, wenn mein Mann stirbt oder wenn meine Frau stirbt. Das muss man nicht sagen, ne? Muss man nicht sagen. Die Bibel sagt, du kannst wieder heiraten, wenn, ne, dein Ehemann, deine Ehefrau stirbt, ne? Kannst du wieder heiraten, kein Problem, ne? Nur der Tod scheidet die Ehe rechtmäßig, ne? Aber die Scheidung, die ist im Alten Testament und auch im Neuen Testament erlaubt. Scheidung wurde nie von Gott vorgesehen. Ja, wenn wir die Ehe verstehen wollen, sollen wir nicht auf das Gesetz Moses schauen, sondern wie es am Anfang war. Matthäus 19,6. Matthäus 19,6, lass mal sehen, wer ist jetzt dran? Ich denke, Betty, ne?
Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Herrlichkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Matthäus 19,8.
Ja, von Anfang an war das nicht so. Der Plan Gottes war nicht die Scheidung. Scheidung ist nicht im Plan Gottes. Scheidung ist eine Ausnahme. Scheidung ist Scheidung ist ein Schiffbruch. Scheidung ist ein Versagen. Scheidung ist nie was Gutes, aber passiert trotzdem. Ja? Gott hat die Scheidung erlaubt. In bestimmten Fällen im Neuen Testament, wie zum Beispiel im Fall von Ehebruch, ne? Obwohl man ja versuchen soll, die Ehe wiederherzustellen nach dem Ehebruch. Ehebruch ist eine ganz schlimme Verletzung. Ne? Es gibt Menschen, die sich so verletzt fühlen, nachdem der Ehepartner sie betrogen hat. Ne? Die können nicht mehr damit leben, ne? Versteht ihr? Ne? Man kann niemand zwingen, sagen, du musst, ja? Du musst das runterschlucken. Ne? Es gibt andere Fälle, ne? Es gibt Fälle, wo die Ehepartner das machen, wo jetzt ein Mann sehr böse ist oder so, ne? Der sehr oft Ehebruch macht. Der macht Ehebruch, die Frau vergibt. Dann macht er wieder Ehebruch, die Frau vergibt. Irgendwann denkt die Frau, ich bin doch blöd, ne? Immer hier vergeben, vergeben und wieder, ne? Immer wieder, das heißt, ne? Und so weiter. Das heißt, irgendwann, das heißt, das Leben, die Realität zeigt, Scheidung ist in manchen Fällen unumgänglich. Leider, 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 leider. Ja. Welche sind denn die Ausnahmen? Ist ein umstrittenes Thema. Ne? Einige werden mich hier verteufeln oder so, weil ich hier diese Sachen nenne. Aber okay, ich muss die nennen, wie sie sind. Es gibt auch Menschen, die zur anderen Seite gehen. Das heißt, wie die Leute in der Zeit Jesu, ne? Die waren sehr, es gab die Theologen, die sehr liberal waren, die erlaubten, ne, einem Mann die Scheidung geben oder die Frau wegzuschicken, wegen Banalitäten, ne? Wegen Banalitäten. Wenn die Frau das Kochen verbrannt hat, ne? Scheiden, ne? Das heißt Banalitäten. Das ist ganz schrecklich, ganz hässlich. Und es gibt Leute, die versuchen das zu rechtfertigen. Die wollen sich scheiden lassen und dann suchen sie eine Ausrede, einen Grund. Ne? Das ist total falsch, sollte man nicht machen. Die Scheidung ist nie erlaubt, noch weniger erwünscht. Sie ist immer ein Schiffbruch, eine Katastrophe. Es gibt Leute, die denken, ja, wenn es nicht klappt, lassen wir uns scheiden, kein Problem, alles normal. Nein, Scheidung, jede Scheidung ist ein Schiffbruch, jede Scheidung ist traumatisierend, jede Scheidung ist verletzend, jede Scheidung ist sehr traumatisierend, das heißt für viele, viele Jahre. Ne? Trotzdem ist Ehebruch eine so grausame Sünde gegen den Ehepartner, dass er das Anrecht hat, der Ehe ein Ende zu geben, damit er eine gläubige Person heiraten kann, Matthäus 19,9. Ne? Eine gläubige Person, das heißt, wenn ein Christ sich scheiden lässt oder geschieden wird, dann nur mit einer gläubigen Person heiraten. Apostel Paulus nennt noch einen zusätzlichen Grund für Scheidung. Und zwar, wenn der ungläubige Teil die Scheidung wünscht, dann ist der Gläubige frei, darf wieder heiraten, aber nur mit einem anderen Gläubigen. Aber aufgepasst, vorher muss sich der Gläubige anstrengen, versuchen, den Ungläubigen zu gewinnen. Ist auch nicht so, dass Leute hier das lesen, oh, toll, ne, wow, meine Frau ist ungläubig, ne, ich hoffe, ne, die sagt, geh weg, ne, wow, dann bin ich frei, ne, nein, nicht so denken, ne, versuchen wirklich die Ehe, die Beziehung aufrechtzuerhalten, auch wenn die andere Person ungläubig ist, zuerst einmal. Jesus lehrt uns, dass man sich nicht scheiden soll, man soll sich nicht scheiden. Die Ausnahme erlaubte er wegen der Sünde, wegen der Härte der Herzen, was Folgen von Sündenfall sind. Als Gott die Welt geschaffen hat, ne, gab es keine Sünde, gab es keine Scheidung. Okay, ich sag mal so, ne, okay, ich weiß es nicht, ne, aber Scheidung ist Sünde. Deswegen theoretisch gab es nicht vor der Sünde von Adam und Eva gab es Scheidung nicht. Scheidung ist eine Äußerung des sündhaften Zustandes der Menschen, wenn den Lüsten und Begierden Raum gegeben wird. Scheidung verhärtet das Herz und dies führt zum geistlichen Tod und zum Schwund der Liebe in der Ehe. Lass mal sehen, wer ist jetzt wieder dran?
Ich.
Du? Andreas? Aha, okay.
Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das innere steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ezekiel 36, 26.
Das heißt, das ist so, wie es sein sollte. Ein Herz auf Fleisch sollte man haben. Das heißt, es sollte so sein, dass ein Ehemann seine Ehefrau liebt, dass die Ehefrau den Ehemann liebt, für immer, ne? So sollte es sein und so wäre es gut. Aber die Praxis zeigt uns, dass es nicht immer so ist, dass es böse Menschen gibt oder dass es Menschen gibt, die sich ändern im Laufe der Zeit, die ausrutschen, die hinfallen, die, ne? Die heuchlerisch sind und so weiter und so weiter. Ganz zu Ende noch 4 Sätze. Zum Nachdenken. Kein Erfolg rechtfertigt das Scheitern der Familie. Ja, Scheidung ist Scheitern der Ehe. Und wenn jemand jetzt sehr erfolgreich war, eine große Firma gegründet hat, aber ne, die Ehe hat nicht geklappt, ne, was lohnt sich dann? Groß viel Geld haben, viele Autos, viele Häuser, aber ne, Ehe gescheitert. Ne? Versteht ihr? Das ist nicht gut. Ich lese mal noch die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, unterscheide Untreue von Ehebruch. Nummer 2, was sollte man bei Ehebruch machen? Nummer 3, will Gott Scheidung? Amen. Halleluja.